ich kann Momente schaffen, in dem genau diese positive Erwartung sozusagen aktiviert wird. Und das Spannende ist, das ist fast zauberhaft, ist fast magisch, dass allein dadurch, dass ich auf ein positives Outcome, auf eine positive Situation meine Aufmerksamkeit lenke, wird sie wahrscheinlich.
Herzlich willkommen zu Wofür stehst du morgens auf? Lebenssinn von A bis Z mit Tobias Esch und Suse Schumacher.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wunderbaren Podcasts, wie ich finde, mit der noch viel wunderbareren Suse Schumacher, Waldcoachin, Positivpsychologin, Gefährtin und super Typ.
Ist aber süß von dir. Und mit Tobias Esch, Bestsellerautor, Arzt, Gesundheitswissenschaftler und Glücksforscher. Ja. Das lassen wir jetzt einfach so stehen. In unserem Format Wofür stehst du morgens auf, geht es um den Lebenssinn von A bis Z. Und jedes Mal haben wir einen Buchstaben. Und welcher das diesmal ist, das sage ich gleich erst. Erstmal die Frage aller Fragen, wofür bist du heute Morgen aufgestanden?
Tatsächlich, letztes Mal hast du gesagt für dich, jetzt darf ich das heute zurückgeben. Also ich bekomme wirklich schönes Feedback zu unserem Tun hier. Und bei aller richtiger, berechtigter Kritik höre ich, dass Menschen mit dem, was wir hier erzählen und im Dialog mit uns sind, und das freut mich sehr. Und umso mehr habe ich mich gefreut, heute sozusagen dich zu sehen, um genau an diesem Faden, den wir hier knüpfen, weiter zu knüpfen.
Finde ich total schön. Ich merke auch, dass es immer besser läuft zwischen uns, ja, um das mal so zu sagen. Also insofern, so ähnlich war das, ging es mir heute Morgen
ja
auch.
Wofür bist du denn heute Morgen?
Genau, ich bin so ein bisschen, ich habe so ein bisschen Elan gerade. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Es ist ja eigentlich
nicht Elon Musk,
Winter, aber nee, um Gottes Willen, nee, sondern einfach, ich hatte heute Lust aufzustehen und Dinge zu machen. Also ich bin so, ja, voller Elan, voller Aktivität. Bevor wir jetzt sagen jetzt den Buchstaben. Der Buchstabe ist nämlich heute O und es geht nicht um Oma und Opa, sondern um
Optimismus.
Aber lass uns mal zurück nochmal springen auf das letzte Mal. Da hatten wir ja Naturverbundenheit und ich hatte da so drei Fragen reingegeben. Und ich dachte mir, vielleicht können wir das so machen, dass wir die Fragen beide, also dass ich mal eine Frage nenne und dann beantworten wir die nacheinander. Woran denke ich zuallererst, oder geht es um den ersten Impuls, wenn ich an Natur denke?
An Sonne und Regen und Regenbogen und Wetter und Grün und irgendwie das Gefühl, das Leben zu spüren.
Mhm.
Und du?
Ich denke immer an eine ganz einfache, schlichte Waldlichtung im Sommer, wenn du so die Sonne durch die Sonnenstrahlen dann so vielleicht Staub, aber auch Insekten siehst und einfach in der Ruhe bist. Mhm. Also so wirklich geerdet in der Ruhe sein. Zweitens, was ist Natur für mich? Und da hatte ich so reingegeben, Sport, Freizeit, Spazierengehen, Erholung, was auch immer.
Ja, tatsächlich der Raum, der größer ist. Also sobald ich die Wohnung verlasse, trete ich, auch wenn es in der Stadt ist, gefühlt in die Natur. Also die Formen von jetzt gerade im Winter von Bäumen ohne Blätter, diese bizarren Formen, denn der Kontrast zwischen Himmel, zwischen hell und dunkel. Mhm. Also kurzum, Natur ist für mich der Raum. Ja, in dem Moment, wo ich die Luft auf der Haut spüre, fühle ich Natur.
Mhm, genau, Luft hat das für mich auch ganz viel zu tun, also mit Sauerstoff. Und ich mag ja diese kalte Luft auch gerne. Also so, du kannst sie ja überall spüren im Gesicht. Mhm. Und ich habe immer das Gefühl, ich tanke mich so auf mit sauberem Sauerstoff, was natürlich nicht stimmt, aber zumindest habe ich die Idee. Und es ist sehr, sehr herzöffnend für mich. Das heißt, ich gehe, und das habe ich jetzt neulich auch wieder festgestellt, ich fange an, wirklich, es fühlt sich wirklich so an, als ob sich mein Herz so öffnet und ich so, und dann schaue ich, was kommt da alles so entgegen, und bin gar nicht mehr so in meinem täglichen Alltagsmind, dass da noch überlegt, was noch zu tun ist oder so, sondern bin ich wirklich eingetaucht in diesen lebendigen Raum. Dritte Frage, wie dankbar bin ich, dass es die Natur gibt und was könnte ich ihr zurückgeben?
Also das finde ich ein ganz, ganz spannendes Bild. Also vielleicht erstmal Dankbarkeit. Also was ich erlebe ist, dass die Selbstverständlichkeit, mit der wir eben annehmen, dass es die Natur da draußen gibt, dass es eben nicht eine künstliche Welt ist, sondern eine natürliche Welt. Mhm. Dass das etwas ist, was man wahrscheinlich vor 20, 10 Jahren überhaupt niemals in Frage gestellt hätte. Aber heute sehen wir, dass die künstliche Welt mehr und mehr eine Möglichkeit wird. Und insofern bin ich erstmal total dankbar, dass ich selber ganz stark diese natürliche Welt kenne und liebe und dass sie da ist. Wir haben mal vor etlichen Jahren Menschen gefragt, gerade auch in therapeutischen Berufen, was sie glücklich macht. Und wir hatten alle möglichen Antworten erwartet, dass es Kontakt mit PatientInnen, jemanden geheilt haben und sonst was ist. Die Platz 1 Antwort war in irgendeiner Form Natur erleben. Also der Adler, der nach einem langen, oder der Greifvogel, der nach einem langen Tag in der Klinik, so in der Dämmerung, wenn man im Sommer nachts nach oder spätabends nach Hause kommt, über einen fliegt, oder der Regenbogen. Also kurzum, die Natur schenkt uns Momente, bei denen etwas größer ist und über uns hinaus weist. Und das ist das, wofür ich dankbar bin. Was ich der Natur zurückgebe, ist natürlich, ich sage mal ganz profan, ich sage jetzt mal meine Hinterlassenschaften im wortwörtlichen Sinne. Sag mal, das ist, fände ich, eine spannende Frage, weil was tue ich für die Natur eigentlich? Ja, ist es, dass ich sie pflege im Sinne von Garten anlegen und Rasen mähen, oder ist es nicht eigentlich genau das Gegenteil? Ist es genau die Finger weglassen, nicht dran gehen, sie natürlich lassen, nicht eingreifen, nicht klimaschädlich, lautstärklich oder wie auch immer eingreifen? Und dann wird es schon ganz schön dünn bei mir, muss ich sagen. Also schon als du die Frage letztes Mal gestellt hast, habe ich gemerkt, was tue ich eigentlich für die Natur? Ja? Ja. Vielleicht, dass ich versuche, im Verhalten weniger eingreifend zu sein. Und das sage ich mit aller Bescheidenheit, vor allen Dingen als jemand, der dummerweise auch noch viel reist.
Du kannst ja nächstes Mal mit dem Dampfer fahren, weil es ist auch nicht besser.
Was kennst du der Natur?
Also dankbar bin ich sehr, weil ich immer wieder in Momenten, in den größten Krisen tatsächlich in die Natur zurückgefunden habe oder sie mich auch wieder auf eine Art ja gut geerdet hat und gleichzeitig dieses Gefühl hinterlassen hat, ich darf hier einfach sein, wie ich bin. Ja, es ist völlig okay. Ich muss nicht irgendwer sein oder sonst wie. Ich darf sein, da sein, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das, was ich ja schon, ich befinde mich ja auf einer Mission, nämlich der versuche Menschen wieder mehr in ihre Selbstwirksamkeit eben auch in der Natur zu bringen, damit sie sich mehr engagieren, damit sie mehr überlegen, was kann ich denn tun? Und ich mache verschiedene Sachen. Also klar unterstütze ich den NABU mit der Wildvogelstation, weil ich Vögel einfach so liebe und Vogelbeobachtung könnte stundenlang irgendwo sitzen und Vögeln zugucken. Und was ich hatte im letzten Jahr als ich mein Buch geschrieben habe, zwei indigene Frauen vom Stamm der Huniquin, die sind aus Brasilien und wohnen im Amazonas, denen ich auch die Frage gestellt habe, was ist denn Natur für euch? Und dann haben die mich angeguckt und haben gesagt, was willst du von uns? Wir sind die Natur oder der Wald, und der Wald sind wir. Also so, ja, die fühlen sich wirklich als ein Teil. Und das, was ich mache, ist, dass ich immer ein Zehntel meines Jahresumsatzes dort spende, dass die diesen Raum, in dem die leben, kaufen können. Also, dass das ihr Land wird, auch um dieses alte Wissen zu erhalten, das die haben, weil die ja einen ganz anderen Bezug haben und auch viel, viel mehr wissen als wir hier in unserer westlichen Welt. Und dann versuche ich natürlich auch all das, was du auch versuchst, nämlich möglichst oft Fahrrad zu fahren und weiß, eigentlich ist mein Fußabdruck noch viel zu groß.
Ja, das ist genau dieses Dilemma, ne? Also wo immer möglich fahre ich Fahrrad und so weiter. Aber ja, es ist durch berufliche Aktivität, die über den kleinen Radius hinausweist, trotz Zoom und Online ist es so, dass ich ganz persönlich natürlich einen nicht so schönen Abdruck habe. Auch erst seit wenigen Jahren in dem Maße, aber das ist nun mal so. Und da kann ich noch so viel Bäume pflanzen und mich engagieren, was ich auch tue. Aber da muss ich selbstkritisch sein.
Wir wollen ja heute über die positiven Effekte von Optimismus sprechen. Also ich bin da ganz optimistisch, dass du da noch eine Lösung für dich findest. Aber natürlich auch über Risiken und Nebenwirkungen. Und wie am Ende wird es immer wie immer eine kleine Challenge geben, wo du dann auch mitmachen kannst, liebe Hörenden. So. Optimismus ist in der positiven Psychologie eine Stärke, eine Charakterstärke. Und sie wird je nach Übersetzung entweder Hoffnung auch genannt oder Zuversicht. Sie geht einher mit dem Glauben, dass sich alles irgendwann zum Guten wendet. Ich glaube, sonst könnte ich meine Arbeit auch gar nicht machen. Und dass ich es selbst in der Hand habe, meine Zukunft zu erarbeiten oder herbeizuführen. Wie ist das denn in dem Mind-Body-Ansatz? Wo sprecht ihr von Optimismus oder sprecht ihr von Hoffnung?
Also das ist ganz spannend, weil du Hoffnung und Zuversicht in einen Topf geworfen hast. Das ist auch in der deutschen Sprache, also im Englischen ist das einfacher im Grunde genommen. Im Deutschen, wir haben gerade dazu.
Zuversicht tatsächlich tiefer als jetzt.
Ja, und wir haben nämlich genau dazu im letzten Jahr eine Befragung initiiert und waren in Deutschland und waren relativ frustriert, kann man fast sagen, weil Zuversicht das Thema war und im Grunde genommen rauskam, dass die Menschen nicht zuversichtlich sind in Bezug auf die Zukunft. Und der Begriff aber, den wir in der internationalen Forschung lieber im Grunde genommen nehmen, ist der der Hoffnung. Weil Hoffnung ist etwas, das ist stabiler, das ist im Grunde genommen eine Persönlichkeitseigenschaft auch und die wohnt eher in mir. Das ist auch eine Annahme über die Zukunft, dass sie in irgendeiner Form gut werden möge oder wird. Und da steckt das drin, was wir in unserer Forschung, auch in der Mind-Body-Medizin zum Beispiel, auch den Placebo-Effekt nennen. Also nämlich die Idee, ich habe eine positive Erfahrung gemacht oder sie ist überliefert kulturell, sie ist mir eingeprägt und dann habe ich die Erwartung, dass zu gegebener Zeit das Erwartete sozusagen abgespeicherte wieder eintritt. Wir nennen das auch Konditionierung. Das heißt, ich habe eine positive Erfahrung, die gemerkt ist und ich aktiviere, wenn sozusagen die Zeiten sind. Und das kann ich steuern. Ich kann Momente schaffen, in dem genau diese positive Erwartung sozusagen aktiviert wird. Und das Spannende ist, das ist fast zauberhaft, ist fast magisch, dass allein dadurch, dass ich auf ein positives Outcome, auf eine positive Situation meine Aufmerksamkeit lenke, wird sie wahrscheinlicher. Das ist irre manchmal. Es ist keine Zauberei, ich bin überzeugt. Aber es sieht manchmal so aus, weil allein dadurch, dass ich das Positive erwarte, sehe ich es im Rauschen der vielen Dinge plötzlich und finde es, ich identifiziere es. Und dadurch wird es bestärkt. Ich erlebe ständig, reaktiviere ständig, dass das Positive eigentlich die Überhand nimmt. Also insofern, Optimismus ist eine Charaktereigenschaft, ja, aber sie lässt sich lernen und sie hat ganz eindeutig einen Effekt auf Geist und Körper, wie beim Placebo im Sinne von Heilung, im Sinne von Senkung von Blutdruck, von Stress zum Beispiel, Richtung Entspannung und Verbundenheit. Mhm.
Hoffnung hat ja auch, also jetzt bin ich noch mal kurz bei der Hoffnung, aber die Hoffnung hat ja auch was Motivierendes, ne? Also das sagt die Forschung ja auch, dass du, wenn du einen Hoffnungsgedanken oder Ideen hast für die Zukunft, dass du auch eher motiviert bist. Wobei ich ganz ehrlich sage, also Optimismus, es ist jetzt wirklich sehr subjektiv und wahrscheinlich auch völlig falsch, aber Optimismus ist irgendwie für mich auch oberflächlich. Ich weiß nicht warum. Und Zuversicht hat eine Tiefe oder eine Weitsicht, die ich, also als Wort vielleicht auch nur, viel, viel, ja, was weiß ich, stärker oder kraftvoller erlebe.
Kann ich mitgehen, wobei, wie gesagt, wir haben es eben schon besprochen, Zuversicht heißt, die Sicht ist nach außen. Und wenn da draußen es grau und triste ist, ist das gefährlich. Ich gebe dir jetzt recht bei Optimismus. Der Begriff Hoffnung, wie gesagt, hat so eine innere Stärke. Das Entscheidende aber, wir müssen das gar nicht im Detail an den Worten festmachen, weil in der internationalen Literatur das durchaus auch viel einfacher gesehen wird, in der englischsprachigen Forschungsliteratur. Entscheidend ist die Ausrichtung, die Entscheidung, dass es möglich ist, dass es gut werden kann.
Ja.
Und dann passiert etwas Interessantes. Wir Menschen brauchen eine Richtung. Und sobald diese Richtung, motivare heißt sich bewegen, sobald ich diese Bewegung steuere und es nicht dem Zufall überlasse, wird es wahrscheinlicher. Das ist dieses Zauberhafte. Und in dem Kontext ist ganz interessant, Studien eben zu Menschen, die hohes Optimismus-Eigenschaft hast, du hast das beschrieben, ja. Die beschreiben sehr oft, dass sie, wenn sie heute gefragt werden, wie es früher war, anders als man das denkt, früher war alles besser. Der Typ, den wir hier beschreiben, der besonders, sag ich mal, auch gesund ist, länger lebt, ein gutes Leben führt, das ist jemand, der sagt, ja, früher war okay, aber eigentlich nicht wirklich, aber heute ist besser. Yeah. Das heißt, die Richtung ist nicht, früher war gut, heute schlecht, sondern die Richtung ist ganz subjektiv. Heute gut, gestern war nicht so gut. Das heißt, die Richtung ist, wird immer besser. Mhm.
Gibt es denn Faktoren, die beeinflussen, wie optimistisch Menschen in die Zukunft schauen?
Eindeutig, da sind genetische Faktoren spielen eine Rolle. Wir sagen etwa 30-35% sind in den Genen angelegt. Das hat was mit Neurotransmittern und Enzymen und Rezeptoren und wie schnell die abgebaut werden zu tun. Und dann gibt es einen gewissen Teil, der mit Zufall zu tun hat, der aber völlig überbewertet ist, nach dem Motto, da hat jemand Glück gehabt. Das hatten wir schon noch mal bei der Folge Glück besprochen. Der weitaus größere Teil ist natürlich das Lernen, wie ich in einem Umfeld bin, das mich unterstützt, das mich befördert und das Gute in mir sozusagen herausholt und unterstützt. Aber die gute Nachricht auch, wer so ein Umfeld vielleicht nicht hat, ich kann das zu einem Teil auch in mir selber wecken. Wir werden hier nachher bei der Challenge darauf zurückkommen. Also ich kann diesen Ort, ich sage jetzt mal nicht diesen guten Ort, das klingt zu flach, aber ich kann diesen Ort von Hoffnung in mir selber natürlich, diese Idee, es kann besser werden. Und das, was wir gehört haben über optimistische Menschen, positive Menschen, die sozusagen einen deutlichen auch Gesundheitseffekt haben, einen positiven Gesundheitseffekt, diese Idee, jetzt ist besser und morgen wird es vielleicht noch besser. Das kann ich mit einer Entscheidung, diese Richtung, die kann ich selbst initiieren.
Jetzt habe ich zwei Fragen noch. Also leben denn Optimisten gesünder auch? Kann man da irgendwie, gibt es da irgendwelche Verbindungen?
Das ist, ja.
Ja, und wie unterscheidet sich Pessimisten von Optimisten in ihrer Gesundheit?
Ja, also die können wir beide im Prinzip zusammennehmen.
Genau.
Grundsätzlich gilt, auch das haben wir schon mal bei der Folge Glück auch schon mal angetickt, diese einfache Gleichung, lach doch mal, ja, sei doch optimistisch. Und bei Risiko und Nebenwirkungen kommen wir ja gleich nochmal drauf zurück, noch hin, nicht?
Ja.
Und dann bist du gesund und lebst lange und ewig. Das ist Quatsch. Das ist auch viel zu linear. Und ehrlicherweise kommen wir gleich noch drauf zurück. Hilft vielleicht auch noch nicht mal. Dann, wenn es nicht gut ist, ist es vielleicht auch einfach nicht gut. Der Punkt aber andersrum ist, eindeutig, Menschen, die eine positive Lebenseinstellung haben, die, wie gesagt, in Teilen und zwar in großen Teilen trainierbar ist, gibt es Studien, die zum Teil die Harvard Study of Adult Development oder die Grand Study oder die berühmte Nonnenstudie. Kurzum, es gibt Studien, die über Jahrzehnte Menschen begleitet haben und es ist ganz eindeutig so, dass wenn ich sozusagen mich immer wieder aufmache, so könnte man es vielleicht beschreiben, wenn ich mich immer wieder aufmache, auch das Positive zu sehen. Das heißt nicht, das Negative einfach zu ignorieren, in einer positiven Delusion, wie wir da sagen, positive Delusion zu sein, einfach eine rosa-rote Brille aufsetzen, haha, lach doch mal, nein, aber mich immer wieder aufmache, das Positive auch zu sehen, es nicht einfach wegzuwischen, dass Menschen, die das tun, ein längeres Leben haben, ein gesünderes Leben haben. Holt Lundstedt ist relativ berühmt dafür. Eine Studie, nur ganz kurz, wir selber haben darüber auch publiziert, aber die großen Studien, die sozusagen in den letzten Jahren rausgekommen sind, zeigen 30%, manche 50% Reduktion von Krankheitslast, von Erkrankungen und teilweise bis zu 10 Jahren längeres Leben, wenn man dieses trainiert.
Hm? Ja, genau, diese Studien kenne ich auch. Und ich finde daran ja so spannend und komme jetzt zu einem Kritikpunkt, der mich immer wieder umweht, ne? Und zwar, inzwischen heißt das sogar, glaube ich, toxische Positivität oder so. Also das ist ein Vorwurf, der positiven Psychologie ganz oft gemacht wird, so, oder gerne angedichtet, muss man echt sagen. So von wegen, man müsse ja nur positiv denken, ne? Also sei optimistisch, du hast es eben schon gesagt, konzentriere dich auf das Positive, gib dem Negativen keine Chance, da hängt ja eine ganze Industrie dran, ja. Aber das stimmt ja so nicht. Also warum ist diese Verkürzung falsch?
Also der Punkt ist, dass wenn ich diese einfache Annahme habe, dass ich mir das Glück quasi einreden kann oder diese Optimistik.
Ist nur dein Mindset ändern.
Genau. Dann haben wir zwei Probleme. Das Problem eins ist, das ist viel zu vereinfachend und wir sehen dann möglicherweise nicht die Dinge, die geändert werden müssen. Also bis hin zur Frage, wer ändert dann die Welt? Die vielleicht braucht auch genau diese gesunde Skepsis, sage ich mal. Ja. Skeptiker heißt ja nicht, dass ich einfach den Kopf in den Sand tue, sondern das heißt, dass ich Dinge in Frage stelle. Und das braucht es natürlich auch, weil einfach nur einen Lack drüber machen, Optimismus-Lack, ja, also schön den Lippenstift und dann ist alles gut und abdecken, was geändert gehört, was auch vielleicht eine gewisse Schönheit hat in der Art, dass es eben nicht perfekt ist. Das wird die Welt als solches nicht voranbringen. Also es braucht natürlich auch dieses Infragestellen, es braucht auch das Hingucken und nicht das Weggucken. Jetzt kommt aber der andere Teil. Optimismus heißt ja nicht im Idealfall oder Hoffnung heißt ja nicht weggucken, sondern heißt nicht rosarote Brille, heißt nicht Maskerade, heißt nicht abdecken und bloß nicht sehen, sondern es heißt die Möglichkeit, dass es gut ist oder sogar noch besser werden kann. Und jetzt aber entscheidend aus der Forschung abgeleitet, niemals von der großen Menge, sprich Menschen, die optimistisch sind, leben länger oder besser, wie auch immer, auf den Einzelfall schließen. Das ist grob, das geht nicht, das darf nicht. Man nicht. Nee. Weil dann sind wir genau in dem Punkt, und das wäre auch noch eine Frage an dich, wo plötzlich so ein Moment der Schuld da reinkommt.
Genau.
Weil wenn ich jetzt nach dem Motto, ich bin jetzt mal krank oder ich habe zum Beispiel Rückenschmerzen oder whatever, ja, da hast du nicht genügend positiv gedacht, da bist du selbst schuld.
Und da kommt nämlich ein Gedanke noch mit rein, den mein alter Persönlichkeitspsychologe Professor Jens Asendorf mal irgendwann gesagt hat während der Vorlesung. Der hat gesagt, das Problem dabei ist immer diese dass da immer Optimierung dahinter steckt. Mhm. Also hinter auch diesen ganzen Heilsversprechen, ne? So eben hatte ich ja vorhin schon vorgelesen. Und es geht ja da geht's gar nicht mehr so um Optimismus, sondern da geht's im Prinzip, ich verschließe meine Augen und versuche mein Ego, oder das ist sehr ego-getrieben, mich zu optimieren. Also das hat gar nichts mehr in dem Sinne mit Optimismus zu tun.
Selbstoptimierung, ne? Also genau. Das ist das, was wir hatten das auch schon mal bei der allerersten Folge Achtsamkeit, diese Idee von Seelenstyling. Ja, also sich einzureden sozusagen.
Das ist dieses alte, letztendlich mechanische Menschheitsbild. Ja, also hier ist die Maschine und da muss ich nur die Schraube etwas fester drehen, dann läuft sie wieder oder ein bisschen ölen. Und das ist eben halt unsinnig, weil, und das weißt du ja selber, erstens ist es multifaktoriell, zweitens ist das Leben nicht so, und wenn du es dir rosarot malst, da sind wir jetzt auch gleich bei Risiken und Nebenwirkungen, dann scheiterst mit der Idee, habe ich nicht genug optimistisch an mich geglaubt oder so, dann kannst du natürlich auch, dann gibt es eine Diskrepanz zwischen meinem Idealbild und der Realität und dann kannst du auch natürlich gerade in Pessimismus verfallen oder vielleicht sogar im schlimmsten Fall in Depression.
Also im Grunde genommen, wenn ich dir jetzt zuhöre, und das bin ich total resonant, ja, also in klinge ich zurück, innerlich klingt es in mir zurück. Man könnte also über das Thema Optimismus, wir haben gesagt, das ist eine Entscheidung, Positivität ist eine Entscheidung. Man könnte im Grunde genommen dadurch eine Geschichte erzählen von heute in die Zukunft, die eine Geschichte des ständigen Scheiterns ist, weil ich mich optimiere und selbst optimiere und ein Bild von mir zeichne, was irgendwann krachend scheitern wird. Ja. Und dadurch projiziere ich jetzt schon oder produziere ich jetzt schon eine Geschichte des Scheiterns und damit auch dann der Schuldhaftigkeit. Ich habe es nicht hingekriegt.
Ja.
Versus, wie wir schon gehört haben, die Idee, es kann besser werden. Mhm. Es muss aber nicht. Aber die Möglichkeit einzuräumen, die Hoffnung, dass es besser wird. Das heißt, ich würde jetzt eine Geschichte erzählen des Werdens, des Bekommens.
Ja,
genau. Und wenn dieses Bekommen und das Bild, was ich von mir habe, offen ist und einschließt die Tatsache, dass am Ende des Tages wir sterben werden müssen. Mhm. Also
oder auch vielleicht auch scheitern,
auch scheitern
aber
müssen.
Es gibt die gleiche Chance für wir scheitern nicht.
Ja, beziehungsweise wir haben es bei der letzten, einer der letzten Folgen gesagt, dass beim Thema Mut, dass wir auch im Scheitern über uns hinauswachsen können. Mhm. Also dass wir auch an unseren Wunden und Narben und Traumatisierung und an unserem Scheitern auch wachsen.
Posttraumatisches Wachstum.
Und das ist das, was wir genau besprochen haben, dass diese Chance, ich muss das auch zulassen können. Und dazu muss ich es auch sehen wollen.
Ja, genau. Genau. Wir haben eine Hörerfrage.
Ja.
Vor einiger Zeit habe ich meine Mutter an Krebs verloren. Sie war meine größte Stütze und ein unglaublich wichtiger Teil meines Lebens. Seit ihrem Tod versuche ich irgendwie weiterzumachen, aber es fällt mir unglaublich schwer. Immer wieder höre ich Sätze wie, das Leben geht weiter oder denk doch positiv. Aber ich bin einfach noch nicht an dem Punkt, wo das möglich ist. Diese Aussagen tun weh, auch wenn sie wahrscheinlich gut gemeint sind. Wie kann ich am besten damit umgehen? Martin, 37.
Ja, also sie tun deswegen weh, solche Aussagen, weil die Mutter ja nicht ersetzt werden kann. Und die Mutter offensichtlich auch hier in diesem Fall bei Martin eben auch eine positive Funktion nicht nur jetzt als Mutter hat, sondern auch als Mensch. Das heißt, da ist eine Lücke gerissen. Und indem man da einfach drüber weggeht, wird ja der Wert, die Bedeutung der Mutter einfach auch geschmälert, wird auch ignoriert nach dem Motto, nun komm, stell dich nicht so an, das ja, ist halt normal. Ja, das ist auch normal. Wir alle werden gehen und solche Lücken entstehen. Aber die Wertschätzung gegenüber der Person, was sie einem bedeutet, ist wichtig. Also mein Tipp zum Beispiel an dieser Stelle an Martin könnte sein, natürlich neben der Trauerarbeit und all dem, was auch geleistet werden muss.
Was dazu auch gehört.
Und es braucht Zeit. Mhm. Es braucht auch Zeit. Und wir haben über Zutrauen gesprochen, auch schon in einer der letzten Folgen. Also das Zutrauen, es wird, das haben wir, das schafft man. Und dass es auch eine Schönheit hat, auch traurig zu sein, weil dadurch Verbundenheit und die Wertschätzung dem anderen gegenüber nochmal gesteigert wird. Aber sag ich mal, die Idee könnte ja vielleicht sein, das eine zu tun und das andere nicht zu lassen. Also, Bilder von der Mutter, Musik, die sie gehört hat, Bücher, die sie besessen hat, vielleicht gibt es noch Kleidungsstücke, die nach ihr riechen oder irgendwas. Also sowas bewusst auch nicht wegzuschließen, sondern sie zu sehen, sie um sich zu haben und zwar nicht in einer Vergangenheitsverklärung, sondern im Jetzt. Ja. Um dann von dort ausgehend im Jetzt die Zukunft zu begrüßen. Also die Person und die Bedeutung der Person nicht zu diskreditieren, ihr einen Platz zu geben, aber sie auch nicht auf einen Altar zu heben, sondern wie das so schön auch gerade im Asiatischen ist, die nicht Verehrung, sage ich mal, der, was wird manchmal vom Ahnenkult gesprochen, das mag ich eigentlich nicht so gerne, aber die Idee, den Ahnen im Haus einen Ort zu geben.
Das macht man in Thailand, ne, mit diesen kleinen Ahnenhäuschen.
Und ja, oder so. In Japan und auch an anderen Stellen. Genau, insofern kurzum, mein Tipp wäre oder das Naheliegende wäre, die Mutter zu ehren, sie ihr einen Platz zu geben, sie aber genau an der Stelle auch sozusagen zu begrüßen, einzuschließen, aber weiterzugehen,
Das andere, was mir laufen. Noch einfällt, jetzt ganz konkret, wenn Leute so kommen, dann ist es ja meistens so, dass die Leute, die das sagen, selber überhaupt nicht damit umgehen können, ne? Mit Tod oder so. Mhm. Also, dass das ein aversives Gefühl möglicherweise weckt, da ist jemand traurig, ja, dem möchte ich irgendwie aufmuntern, weil ich selber mit mir nicht aushalte. Mhm. Und da vielleicht auch für Martin nochmal das dann auch wirklich zurückzugeben und zu sagen, ich weiß, das ist nett gemeint, aber es hilft mir jetzt gerade nichts. Mhm. So. Ich möchte gerne traurig in meiner Trauer sein, weil das eben meiner Mutter, weil ich meine Mutter beweine, dass sie nicht mehr da ist. Also das wirklich ganz direkt zurückzugeben.
Ja, und auch wenn wir das Bild nochmal weitergehen, was wir gerade entworfen haben, Optimismus oder Positivität, der mit stärkste Impuls, den wir haben, ist Verbundenheit. Das wir an vielen Stellen hier schon besprochen haben, weil das immer wieder auftaucht. Die Verbundenheit mit mir selbst, mit der Natur, mit etwas Höherem, mit dem Boden, auf dem ich laufe, mit Tieren, Menschen vor mir, nach mir, WegbegleiterInnen. Und die Mutter ist nun mal, oder die Eltern, wie auch immer, wie auch Geschwister, oder für viele Menschen sind das nun mal ganz starke Indikatoren und Plätze, mit denen ich mich verbunden fühle. Insofern haben wir nun mal zum Beispiel auch die Kultur bei uns, für viele Menschen Verstorbene zu ehren, an bestimmten Tagen, an Geburtstagen oder auch am Friedhof, zum Friedhof zu gehen und sie zu ehren. Ich will sagen, die Beziehung nicht aufgeben und die Beziehung nicht diskreditieren, sondern ihr einen Platz geben und von dort weitergehen.
Jetzt haben wir zum Schluss wieder unsere Challenge. Also, weil ja klar ist, Optimismus lässt sich steigern. Es gibt eine ganz einfache Frage, die ich immer stelle, wenn Leute in Krisensituationen zu mir kommen. Nämlich die Frage, wofür ist es gut? Weil dann hast du wieder diese Suchbewegung, auch nochmal in die andere Richtung zu denken und nicht nur in der Negativität zu bleiben oder so. Ne? Mhm. Aber du hattest ja jetzt noch eine schöne Idee für eine Übung, die wir beide machen können und liebe Hörenden, ihr gerne auch mitmachen könnt, auch mit Feedback gerne.
Ja, also unser Podcast heißt ja, wofür stehst du morgens auf? Also die Frage, wofür lohnt es sich? Und die kleine Übung, die wir machen können, die sozusagen uns ausrichtet, genau in das, was wir eben besprochen haben. So wie in den großen Linien wir eben auch sehen in der Forschung, dass wenn ich mich ausrichte zum Beispiel auf ein positives Alter, dann wird die Wahrscheinlichkeit, dass ich das erleben werde, rein statistisch gesehen, Studien von Becker, Levy und anderen, wird größer. Will sagen, sich ausrichten auf das möglich Positive macht was mit uns. Und diese ganz kleine Übung, die sein könnte, die wir uns überlegt haben, ist, sich bewusst mal hinsetzen oder hinlegen und erstmal den Atem beobachten, so wie wir es bei Achtsamkeit schon gemacht haben. Und jetzt der entscheidende Trick zu überlegen, wofür lohnt es sich, diesen nächsten Atemzug zu machen?
Ja.
Nicht das ganz Große, sondern einfach der nächste Atemzug. Wofür lohnt sich der?
Ja, schön. Ich finde die total schön. Und damit verabschieden wir uns heute mit Wofür stehst du morgens auf? Lebenssinn von A bis Z. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann schick uns gerne eine Bewertung. Wenn du Fragen hast, schreib uns über Spotify, über iTunes oder über unsere E-Mail podcast.berlin@funkemedien.de. Wenn du sie teilen möchtest, dann teil sie und was gibt es noch? Oder guck sie dir bei YouTube an.
Ruf es in die Welt.
Genau, ruf es in die Welt. Und wir freuen uns, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest in 14 Tagen, wenn es um den Buchstaben P geht. Und das Thema ist
Perfektionismus.
Ein Thema, das, glaube ich, viele Menschen beschäftigt. Bis dahin, alles Liebe und wir hören uns.
Ja, bestimmt.
Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
Wofür stehst du morgens auf, ist ein Podcast von Funke. Moderation Suse Schumacher und Tobias Esch. Redaktion und Konzeption Suse Schumacher, Tobias Esch und Alexandra Schaller. Produktion Caroline Enders, Christian Servas, Michael Rose und Jörg Krauthöfer.
Ein Podcast von Funke.